Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Sendung bzw. Folge von Viva la Movielusion, dem besten Podcast der Welt. Mit dabei ist heute der Mike.
Servus und habe dir.
Und der Mike sagt uns gleich mal, über was wir heute eigentlich reden.
Wir reden heute über den zweiten Film von Robert Eggers, Der Leuchtturm oder im Original The Lighthouse, mit dem unglaublich guten William Dafoe und Robert Pattinson in die Hauptrollen.
Genau, jetzt bei sämtlichen Leuten, die den Film noch nicht gesehen haben, aber Robert Pattinson kennen, werden wahrscheinlich gleich so Alarmglocken losgehen und sie denken, ein Vampirfilm. Aber nein, dem ist nicht so. Nicht einmal glitzern würde.
Ja, nicht einmal annähernd.
Na, und er ist bei weitem nicht so bunt. Das Coole an der Leuchtturm ist, oder an The Lighthouse, er ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht und dann auch noch in einem für heutige Filme unüblichen Bildformat.
Genau. Weißt du das Bildformat?
Da nicht auswendig.
Ja, also der Bauer hat gesagt 4 zu 3.
Oder? Na, warte, 19 zu 1 Verhältnis? Ja, es ist ein 19 zu 1 Verhältnis.
Okay.
Also zumindest das Internet lügt ja relativ selten.
Okay, wie gesagt, aber als Bauer hätte man halt früher gesagt, ja, das ist ja das 4 zu 3 Format mit seitlich die Balken, weißt du, nicht um und unten die Balken, sondern die seitlichen Balken.
Wahrscheinlich hätte es ja gereicht, wenn wir es einfach nur so gesagt haben. Aber ich habe mir halt den Film halt nochmal angeschaut. Ich habe ihn vor einem halben Jahr als erstes Mal gesehen, war damals schon begeistert, habe dann zu Mike gesagt, Alter, über den müssen wir unbedingt einen Podcast machen. Hat der Mike gesagt, ja, den habe ich auch gesehen, aber wir hätten vorher nochmal auf Deutsch gesehen.
Ja, unbedingt.
Und dann, ja, hat es ein bisschen gedauert.
Ja, es ist oft so eine Sache mit den Rewatches. Oftmals kommt man auch nicht dazu, aber wie gesagt, ich wollte auf Deutsch nochmal unbedingt sehen, weil der Slang, der da in dem Film gesprochen wird, im Original, der ist wirklich hart. Also für wirklich Englisch-Kenner und Könner, wie sagt man, die geraten bei dem Slang an ihre Grenzen.
Ja, vor allem beim Willem Dafoe. Ich habe es nämlich genau andersrum gemacht. Ich habe es erst auf Deutsch gesehen vor einem halben Jahr und heute habe ich mal auf Englisch auch geschaut, weil ich schon sehen wollte, wie sie das machen. Ja, es ist schon was sehr Besonderes, wenn man Willem Dafoe dann da hört, wie er mit dem Akzent dann spricht und dann halt auch seine ganz langen theaterähnlichen Passagen hat, wo er dann eigentlich fast schon Gedichte dann runterrattert, wo er dann übers Meer schwärmt und dann beschimpft er einmal Robert Pattinson, weiß ich nicht, gefühlt 2 Minuten lang in einer Passage, wo es um Triton geht, der ihn irgendwie ins Meer runterholt und keine Ahnung. Und, also mega geil. Vielleicht, damit wir jetzt auch ein bisschen über die Handlung reden, um was geht's in dem Film. Es geht um, ja, wer hätte es gedacht, einen Leuchtturm, und der Leuchtturm steht im Ende des 19. Jahrhunderts und die beiden Figuren von Willem Dafoe und Robert Pattinson sind Leuchtturmwächter, beziehungsweise der Willem Dafoe ist auf jeden Fall Leuchtturmwächter und der Robert Pattinson ist ein Neuanwärter, der ihm halt hilft, mehr oder weniger, und zum ersten Mal das Ganze macht. Die sind da zu zweit allein auf diesem Inselabschnitt, sage ich jetzt mal, oder wahrscheinlich im Film ist einfach nur eine Insel, wo eben dieser Leuchtturm draufsteht und deren Aufgabe ist es, diesen Leuchtturm zu warten und halt, ja, zum Schauen, dass alles cool ist, mehr oder weniger. Und nach 2 Wochen, ja, werden es dann abgelöst und dann kommt halt die nächste Schicht. Vermutet man oder denken sie am Anfang vom Film.
Genau. Sie sollten quasi abgeholt werden, aber dem ist nicht so. Und somit fangen die zwei an, ja, Wahnvorstellungen zu entwickeln. Es wird ja unglaublich viel gesuffert die ganze Zeit. Also was mich nicht wundern bei dem Fusel, dass man da mal Wahnvorstellungen kriegt. die zwei, die, also die Chemie zwischen den zwei ist ja wirklich toxisch. Die, es ist nie eine Konstante da. Die zwei, die entweder sie lieben sich und hängen sie in die Arme und küssen sie einmal, oder sie kasen sie oh, sie schreien sie oh, sie raufen. Also es ist nie eine Konstante da. Es ist fleischgewordener Irrsinn.
Naja, wenn du halt zwei Wochen lang mit jemandem dann beieinander bist, den du vorher eigentlich noch gar nicht richtig gekannt hast, ja, und dann ja diese ganze Scheiße mehr oder weniger durchmachst, weil ja, es passiert umwettertechnisch sehr viel, aber wie du auch schon sagst, es treffen da zwei Charaktere aufeinander, die teilweise verschieden eine Zeit kennen. Robert Pattinson ist halt ein junger Neuanfänger in dem Beruf und Willem Dafoe schwärmt nur von seinen alten Seemannsgeschichten und gibt halt auch den Ton vor, was einem Robert Pattinson gar nicht gefällt. Und dadurch dauert es halt dann ein paar Tage, bis die zwei sie dann ja fast schon die Haare kriegen, beziehungsweise halt dann erstmal sich kennenlernen, indem sie sich halt dann besaufen.
Genau, wie sie das so ist. Zuerst mag man ja auch nicht, dann hat man mal gesoffen mit ihm und dann kann man doch vielleicht besser leiden.
Genau, also im Endeffekt wie in Bayern.
Genau.
Ja, wir haben ja gesagt, Schwarz-Weiß-Film, dann nur besonderes Format. Es geht eigentlich ganz nur um zwei Figuren, also das heißt, diese zwei Schauspieler sitzen diese ganzen 109 Minuten aufeinander, mehr oder weniger. Also es geht so in die Richtung Kammerspiel, wobei es halt natürlich nicht nur in der Kammer abspielt, sondern es ist halt auf dieser Insel. Und auf dieser Insel, naja, Insel klingt auch schon wieder so groß oder Inselabschnitt. Also es geht halt wirklich nur um dieses Gelände, wo der Leuchtturm ist. Das Ganze hat dann auch noch ein bisschen was Mystisches an sich, weil der Willem Dafoe, der ja der Leuchtturmwächter ist mit mehr Erfahrung, lässt zum Beispiel Robert Pattinson auch nicht zum Licht. Also der darf nicht einmal in die Spitze vom Leuchtturm, weil ja, das ist sein Licht mehr oder weniger und er kümmert sich drum. Und der andere soll jetzt erstmal schauen, dass er irgendwelche Dachziegel austauscht oder dass er halt dann die Maschinen wartet oder putzt. Und ums Licht muss er sich praktisch nicht kümmern, das macht nur der Willem Dafoe. Dadurch denkt sich dann der Robert Pattinson, ja, warum? Warum dreht er mal das nicht zu? Und irgendwie mechert er ja dann da doch hoch. Und ab und zu beobachtet er halt dann, was da so abgeht und merkt dann, uiuiui, da ist irgendwas im Busch.
Ja, genau.
Weiß nicht, wie darfst du das beschreiben?
Ja, nein, es geht auch so hier. Also wie gesagt, es ist die Passage mit dem Licht, die ist ganz stark, finde ich, von der griechischen Mythologie geprägt. Wenn man sich die Geschichte schaut vom Prometheus. Wie gesagt, also ich weiß auch nicht, es ist kurz vorher, werden wir da jetzt nicht ausholen mit der Erklärung, mit dem Ganzen, weil das wird doch recht spoilerlastig. Aber es steckt auf alle Fälle in dem Film mehr drin als wirklich nur ein Psychothriller. Es gibt viel mehr, es gibt viel Subtext, es gibt viel Anspielungen und ganz abstrakte Bilder, die wo dann wirklich auch wie Gemälde ausschauen. Und wenn du mich fragst, ist ja das Ganze, die Insel an sich, ein Fegefeuer. Die zwei haben da gefangen auf der Insel, ohne Aussicht auf Rettung im Endeffekt, müssen halt da jetzt miteinander auskommen. Und das Ganze ist ja fast wie ein Höllentrip für die zwei.
Ja, wobei, ich glaube, das liegt halt einfach an wirklich dem, dass beide so grundverschieden sind. Irgendwie haben beide Dreck am Stecken, also das merkt man dann im Verlauf des Films. Am Anfang identifiziert man sich natürlich sehr stark mit dem Charakter von Robert Pattinson, dem Ephraim Winslow. Aber so ab der zweiten Hälfte vom Film merkt man halt dann, okay, hinter dieser Fassade steckt anscheinend mehr. Deswegen, ich glaube, es lässt mehrere Interpretationen zu. Also Fegefeuer, ja, kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich glaube, dass das wirklich echt hart ist, wenn du da über Wochen wirklich mit halt einem Fremden auf diesem überschaubaren Fleckchen bist und ja, im Endeffekt einfach nur diesen scheiß Leuchtturm wartest, ununterbrochen. Ich glaube, dass das halt einfach voll an die Psyche halt dann auch irgendwann geht. Aber was du auch gesagt hast, jede Szene wirkt wie ein Bild, also das auf jeden Fall. Mir ist das halt auch noch mehr so gekommen, als ich dann am Ende von dem Film war. Im Endeffekt, das ist für mich eigentlich Kunst, was man sich da anschaut. Also, ich glaube, es ist nicht ein Film für jedermann. Also es ist jetzt kein Familienfilm, wo man sagt, so Kinder, setzt euch mehr auf Couch, schauen wir uns einen schönen Film um, über einen Leuchtturm.
Machen wir es uns gemütlich.
Machen wir es uns gemütlich, weil dafür sind halt auch viele Einstellungen dabei, ja, wo du halt merkst, okay, es geht jetzt gerade darum, darzustellen, dass die ein oder andere Wendung was mit ihrer Psyche macht. Dadurch, wie sie es halt immer darstellen, wie sie es spielen, wie die Kamera das Ganze einfängt, das ist für mich voll und ganz einfach nur Kunst. Auch die Musik oder die ganzen Soundeffekte, die vorkommen, einfach krass.
Ja, also ich muss auch sagen, der Vorgänger von The Lighthouse, den der Robert Eggers gemacht hat, The Witch, geht für mich da in eine ähnliche Richtung. Also neben Ari Aster, der wo Hereditary und Midsommar gemacht hat, ist das für mich einer momentan von den spannendsten Regisseure, die wir haben. Die denken sich wirklich auch was bei ihren Filmen. Das ist nicht bloß ein Abspielen von Genre-Klischees und Stereotypen, sondern der möchte mit seinen Filmen wirklich was erzählen. Und das nicht nur plakativ, dass du, was du siehst auf der Leinwand, sondern es gibt bei denen Filme von Robert Eggers immer noch was, was sie im Subtext oder zwischen die Zeilen abspielt, finde ich.
Ich glaube, dass das bei Lighthouse einfach auch nur die glückliche Fügung war, dass er einen Willem Dafoe und einen Pattinson da dabei gehabt hat, weil die beide voll Bock dann auf das Projekt gehabt haben. Mit Willem Dafoe war er schon vorher immer wieder im Kontakt und hat halt mehr oder weniger mit ihm ausgemacht, dass wenn er mal irgendein cooles Projekt hat, wo er eine anspruchsvolle Rolle dann spielen kann, dass er sich dann bei ihm rührt. Und dann hat er halt im Verlaufe von The Witch diese Idee gehabt, zusammen mit seinem Bruder über einen Leuchtturm, hat es dann einem Dafoe geschickt und er war total begeistert. Und dann haben sie halt überlegt, wer kann diesen Jungen darstellen, und sind dann von Haus aus auf das gekommen, dass der Robert Pattinson auch mal zu ihm gesagt hat, er macht dann bei ihm mit beim nächsten Film, wenn er einen total verrückten Typen spielen kann. Ja, und dann hat er ihm eben einen Leuchtturm geschickt und ihm geschrieben, wen er spielen hat, und dann war der Pattinson sofort dabei.
Sehr schön.
Es gibt ja einige Szenen in dem Film, wo man höchsten Respekt dann vor beiden Schauspielern haben kann. Weil da ist nichts CGI oder so in dem Film mit dabei. Die ganzen Tiere, die vorkommen, sind echte Tiere. Also das ist schon nicht schlecht.
Sie haben ja sowieso ganz viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze so authentisch wie möglich abläuft. Sie haben ja da wirklich, ich habe mal ins Making-of ein bisschen reingeschaut, sie haben geschaut, dass wirklich eins zu eins dieselbe Einrichtung haben, also das Mobiliar, dass die Kleidung authentisch ist, eben auch die Kameras, die meine ich, auch wirklich Kameras aus zu der Zeit, wo Nosferatu draht worden ist, in die 20er Jahre meine ich, oder sowas. Also sie haben da wirklich akribisch drauf geschaut, dass der Film wirklich so produziert wird, wie er auch um die Jahrhundertwende draht worden wäre.
Mit dem natürlich sehr geilen Effekt, dass die ganzen Darstellungen von den Gesichtern sehr, sehr deutlich umkämmern. Also man sieht teilweise jede Falte, jede Pore im Gesicht, was du halt bei normalen Filmaufnahmen so gar nicht richtig wahrnimmst. Das kommt da viel krasser rüber. Ja, ich finde es schon Wahnsinn, dass die diesen Leuchtturm komplett aufgebaut haben. Also ich habe halt gedacht, okay, die werden sich wahrscheinlich da irgendwo einen Leuchtturm gesucht haben, der halt mehr oder weniger passt, der halt auf so einer Inselspitze da liegt. Aber nein, die haben den echt, diese komplette Anlage komplett nur für den Film aufgebaut. Das finde ich schon krass.
Mhm, auf jeden Fall.
Also du hast das Making-of auch geschaut?
Ja, gerade ein bisschen reingelunzt. Es war dann schon recht spät, wo ich ihn gesehen habe, und ich habe dann gerade ein bisschen am Anfang reingeschaut. Ganz habe ich es nicht gesehen gehabt.
Also sie haben nicht nur auf das ganze Equipment geachtet, sondern sie haben auch teilweise die ganze Kleidung nachgeschneidert. Also da haben sie auch darauf geachtet, dass praktisch alles, was so Ende vom 19. Jahrhundert mehr oder weniger getragen wurde, dass es dann umsetzen. Wobei es da explizit darauf geachtet haben, dass sie Kleidung für einen Dafoe machen, also oder für diese alte Figur und halt auch für die junge. Also da gibt es auch direkte Unterschiede dann bei den Uniformen, die man am Anfang vom Film dann auch sieht, also in ihren Leuchtturmwächter-Uniformen. Mhm. Die vom Dafoe ist schon einiges älter, weil da nochmal drüber gestickt worden ist. Ah. Dass man halt praktisch dieses alte Abzeichen nochmal ein bisschen hervorhebt, weil man halt dann dadurch darstellen wollte, okay, das hat man halt dann in der Zwischenzeit schon nachreparieren müssen, mehr oder weniger. Und die von Pattinson ist halt komplett neu. Und das ist schon cool. zum Beispiel bei der Unterwäsche haben sie darauf geachtet, dass halt der Pattinson mehr oder weniger da eine up-to-datere Unterwäsche hat wie der Foe.
Okay.
Also für die ganzen unterwäschenarischen, ihr könnt euch da austoben bei dem Film, da werdet ihr auf jeden Fall auf die Unterschiede dann drauf kommen.
Ja. Nein, wirklich, also mein Respekt. Und auch, wie gesagt, die darstellerische Leistung vom Dafoe und vom Pattinson ist wirklich Wahnsinn. Also ich hätte vielleicht auch auf eine Oscar-Nominierung spekuliert gehabt vom Dafoe, wobei es Genrefilme an sich ja oft schwierig haben bei den Academies, aber wirklich, die zwei spielen sich dermaßen an Wolf, das ist irre. Also das ist wirklich eine wahre Freude, denen zwei zum Schauen, wie sie gegenseitig das Leben zur Hölle machen.
Ja, vor allem mit diesen ganzen Unwetter-Szenen, die es gibt, die eigentlich alle echt waren. Ich glaube, dass also schon das richtig hart ist, wenn du halt da im tiefsten Sturm stehst und halt dann darstellen musst, wie du gerade auf ein Schiff wartest und du dann auf die ganzen Kameraleute schaust, die halt alle total zusammengefärbt unter ihre Decken und was muss ich stehen,
ja.
Damit sie nicht weggeweht werden. Das ist schon geil. Aber da gibt's auch eine Szene vom Dafoe, höchsten Respekt, wo er da, Stichwort Erde, weil ich Aha. möchte jetzt auch nicht spoilern, was halt dann da passiert, aber da habe ich mir gedacht, also, dass es sich dafür nicht zu schade ist, ist Wahnsinn. Also das ist für mich ein echter Charakterdarsteller, der halt da wirklich alles mitmacht.
Voll. Also es ist ja wirklich einer, der ist ja aber wirklich nichts zu schade. Also er ist ja wirklich in Filmen dabei, die fernab vom Mainstream sind, wie eben auch der Antichrist vom Lars von Trier. Das ist ja auch alles andere als herkömmliche Kost. Und genau in solchen Filmen brilliert der TV eigentlich immer. Da passt er immer gut rein und er ist wirklich ein ganz toller Charakterschauspieler. Was er vom Pattinson natürlich auch sagen muss, also er hat für mich eben auch wieder der Harry Potter, der Daniel Radcliffe, hat einwandfrei in eine Jugendrollen einwandfrei ablegen können. Also die haben jetzt mit so viel neue und innovative Rollen glänzt und die Leute immer nur auf einen Vampir, auf einen Glitzervampir zum reduzieren, das ist absolut... ist einer nicht, wird nicht gerecht. Vor allem jetzt, wo sie gehört hat, jetzt soll er einen Batman spielen, das Larry hämmert. Ja gut, so viel muskulöser war ja der Dinge Christian Bale auch nicht. Und wie gesagt, also wenn irgendwo Robert Pattinson draufsteht, bin ich eigentlich nie wirklich enttäuscht worden. Auch der Cronenberg-Film Cosmopolis, ich bin begeistert. Also ich bin von der schauspielerischen Leistung vom Pattinson hin und weg.
Hat man ja jetzt erst vor kurzem gesehen in Tenet, also da war er auch top.
Verdammt, den muss ich jetzt endlich nachholen.
tu es. aber ja, Willem Dafoe, einfach Weltklasse. Ich finde, es lohnt sich auch, den Film auf Deutsch und auf Englisch mal auch zum
Schauen.
Dieser Akzent, und den können sie natürlich in Deutsch nicht so rüberbringen wie in Englisch, wobei ja diesen Grundstimme von Willem Dafoe auf Deutsch Weltklasse ist, finde ich.
Die passt super.
Diese tiefe Stimme verleiht ihm halt dann einfach nur viel mehr Kraft, mehr oder weniger. Aber so wie sie es gespielt haben, also im Original, im Englischen, einfach super. Finde ich echt ein richtig toller Film, der für mich Kunst darstellt. Ich weiß nicht, wem darfst jetzt du raten, oder wo darfst du abgrenzen, wo du sagen darfst, okay, also den Film kannst allen empfehlen, die, weiß ich nicht, Horror stehen, weiß ich jetzt nicht so recht.
Ja, man soll jetzt schon ein wenig Affinität zum Genrefilm mitbringen, meiner Meinung nach, weil es doch wirklich, der Tatortschauer, der wo wirklich nur normale Fernsehkost bevorzugt, der wird auf alle Fälle mit dem Film seine Probleme haben, weil er da doch zu sperrig ist. Also man soll jetzt schon vielleicht die Filme vom Friedrich Wilhelm Murnau gesehen haben oder sowas, die wo so impressionistische Filme in die 1920er Jahre gemacht haben, vielleicht auch mitbringen, weil mit dem Schwarz-Weiß und dem Bildformat, das kann sich vielleicht bei ein paar Leuten auch störend auswirken, wobei ich das gerade für die Atmosphäre sehr, sehr cool fand mit dem Schwarz-Weiß und dem Bildformat. Und ja, und allgemein Leute, die wo für die A24 produzierten Filme, wo es übrig haben, wie jetzt eben Hereditary oder Midsommar, das ist der alles, was ein wenig so den arthausigen Touch hat und ein wenig entschleunigt daherkommt. Also weil so viele Action-Szenen gibt es jetzt in dem Film zum Beispiel auch nicht. Da wird halt mehr auf Atmosphäre geschaut und authentische Sets und sowas in der Richtung. Und ist halt ganz weit weg vom Mainstream. Also man soll jetzt schon aufgeschlossen sein. wenn man sie...
Und aufpassen.
Ja, unbedingt. Auf jeden Fall.
Also wenn man im Film einfach immer nur so nebenbei reinguckt und nebenbei, weiß ich nicht, am Handy rumspult.
Da verpasst man einiges. Und wenn du da wirklich dabei bist, man kann so viel rausholen. Wie gesagt, die Anspielung oder das Ganze mit Nosferatu, es ist ja ganz viel Lovecraft drin zum Beispiel, wer die Geschichten um einen Cthulhu-Mythos ein wenig verfolgt hat, kann da auch einiges rausziehen. Wie gesagt, oder auch Leute, die ganz einfach sich für Seemannsgarn interessieren oder alles, was um die Jahrhundertwende damals alles so passiert ist, kommt in dem Film wirklich super gut um.
Ja, ich glaube, man muss einfach das Ganze sich vielleicht mal auf YouTube anschauen, dass man sich einen Trailer mal gibt und selber dann auch entscheidet, okay, ist das was für mich oder nicht. Wir beide können den auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Meine Frau von Nattop, die ist aber jetzt nicht so die Genre-Liebhaberin, aber wenn sie halt dann feststellt, okay, ich schaue mir irgendwas an, was sie vielleicht dann auch interessant findet, aha, dadurch hat sie übrigens auch Midsommar dann angeschaut.
Oh, okay.
Tut sie sich halt dann doch an, wobei sie dann natürlich schon am Ende dann, also am Ende kann ich dann meistens eine Münze werfen, um zu sagen, okay, sagt sie jetzt, sein Mist.
Oder es kommt wahrscheinlich auch auf die Tagesform drauf zusammen, wie es oft bei so Filmen ist. Also da muss die Tagesform passen. Wenn du es wirklich da die lieber berieseln lässt und dann so einen komplizierten oder komplexen Film hast, der überfordert dich einfach und überfordert dich vielleicht da und dann sagst, ach, so ein Scheiß. Aber wenn du jetzt wirklich da in der Form bist und sagst, hey, ich habe jetzt richtig Bock einfach mal auf was anderes, dann bist du eigentlich da bei dem Film genau richtig.
Richtig. Hast du sonst irgendwelche Facts? Weil dann da die sagen, gehen wir schon über auf, was uns gefallen und was uns nicht gefallen.
Okay, für die Facts, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also das Bildformat, das ist 1,19:1, ist das Seitenverhältnis. Das ist quasi fast quadratisch.
Was? Nicht 19:1, habe ich mal wieder falsch abgelesen.
1,19:1 und es ist im Endeffekt fast wie ein quadratisches 1:1 Format, so kommt das quasi darüber. Und ja, wie gesagt, also da ich ja auch viele Filme aus den 80er schaue oder aus den 70er oder einfach alten Kram, da ist oft so, dass es eben nur ein 4:3 Format gibt und mich stört das jetzt die seitlichen Balken eigentlich jetzt nie. Also ich kann es eigentlich immer recht gut ausblenden. Oder Night of the Living Dead, die Originalversion ist ja auch 4:3. Die Filme kennen einfach so, also ich störe mich da jetzt persönlich nicht dran.
Dadurch hebt das Ganze natürlich auch für 2019 einfach nur mehr ein bisschen ab. Zusätzlich neben dem, dass schwarz-weiß ist.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es muss nicht immer Krachbumm sein. Also, wie gesagt, ist einmal eine super Abwechslung zu Fast and Furious Teil 108 oder Resident Evil Teil 16,5 oder was weiß ich. Also, immer wieder gern solche Genre-Perlen. Immer her damit. Weiter so A24 und weiter so Robert Eggers. Und er hat einmal sein neuer Film eh schon wieder in der Pipeline, meine ich, oder? Hast du schon irgendwas gehört?
Nein, weiß ich gar nicht.
Nicht einmal bei Wikipedia steht was drin, aber der hat schon wieder irgendein neuer Film.
Während du recherchierst, habe ich jetzt nebenbei nochmal nachgeschaut, bei, weiß nicht, kennst du Mid-90s von Jonah Hill?
Ja, kenne ich. Aber ich habe nicht gesehen. Also gesehen nicht, aber ich weiß, um was das geht und so.
Es ist ja kein Geheimnis, dass der Film in die 90er spielt. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob die auch ein anderes Format haben, aber es ist entweder so ein spezieller Filter oder halt auch die Kamera einfach von damals, die dem Film nur mehr so einen zusätzlichen Charme macht, dass du halt auch den Eindruck hast, es ist in den 90er gedreht worden. Und es sind halt teilweise so geile Szenen dabei, weil es geht so ein bisschen es geht halt um ein paar Jugendliche, die halt dann auch in so einer Skateboard-Szene unterwegs sind. Und das ist irgendwie so geil gemacht. Also ich bin jetzt selber keiner, der Skateboard fahren kann. Also mir das wahrscheinlich die ganze Zeit hinwerfen. Also ich habe halt zumindest die ganzen alten Videos auch noch so im Kopf von den ganzen großen Skater, Tony Hawk und was weiß ich. Und damals war natürlich auch Tony Hawk auf der Playstation und sowas. Auch geil zum Spielen. Und das versetzt sich da so dermaßen rein. Also ist auch ein ganz toller Film, der halt vor allem auch mit dem Format und all diesem Kamerascham nun mal neben der eigentlichen Handlung zusätzlich sehenswert ist. Und ich finde ähnlich jetzt eben so bei Leuchtturm. Also Alorjo, wegen dem Schwarz-Weiß-Feeling, Willem Dafoe, Robert Pattinson und diesem Format-Ding, sollte man den Film einfach zumindest mal angeschaut haben. Man muss ihn ja nicht komplett zu Ende schauen. Aber kauft es euch ruhig, damit Eggers nur ein bisschen Geld kriegt, dass er nur einen Film machen kann. weiß nicht, bist du jetzt schon mit deiner Recherche
fertig? Ja, der soll ja 2021 jetzt kommen, The Northman. Und wenn man sich da die Besetzungsliste mal so ganz leicht überfliegt, da haben wieder Namen dabei wie die Anya Taylor-Joy, den man eben aus besagten The Witch erkennt, ein Alexander Sarsgaard, Björk, Bill Sarsgaard, Nicole Kidman. Und es wird ein historischer Thriller, spielt im 10. Jahrhundert. Ja, ich bin dabei.
Also es klingt so, wie wenn irgendwelche Nordmänner Nicole Kidman kidnappen.
Ah, ja, kann sein. Wer weiß. Aber ich bin dabei auf jeden Fall.
Jetzt ruft mir wahrscheinlich gleich der Eggers an und beschimpft mich, was mir einfällt, ja, dass ich seinen Film einfach spoiler.
Du Suppenkasper, du geh her. Was hat denn bei dir bei Letterboxd gekriegt?
Beim ersten Mal anschauen 4 Sterne und nach dem heutigen Rewatch 4,5.
Okay, also ich bin bei 5 mit dem Herz. Also bei mir ist er ganz tief in meinem Herz drin. Ich finde ihn wirklich Weltklasse.
Ja, ich muss sagen, beim ersten Mal anschauen habe ich mir ich habe mir davor noch The Favorite angeschaut. Mhm. Und da war einfach die Handlung von The Favorite nur so präsent, weil der ist auch top. Dass dann irgendwie Leuchtturm in dem Moment einfach ein bisschen schlechter abgeschnitten hat, aber halt noch ein Rewatch und ich glaube, man muss den Film auch fast dann zweimal gesehen haben, damit man ganz kapiert, damit man halt noch mehr auf ein paar andere, Details einfach achten kann. Mhm. Also für 5, weiß ich nicht, was müsste der Film noch besser machen? Aber perfekte Überleitung zu was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen? Du darfst anfangen.
Okay, was hat uns gefallen? Das ist jetzt ganz gut, weil mir hat alles gefallen. Das ist das Gesamtkunstwerk ist einfach, ja, der Film ist ein Gesamtkunstwerk, mehr kann ich nicht sagen. Also das ist ein Guss. Wenn ich jetzt sage, die schauspielerische Leistung war super, die Musik war super, alles, Freunde, mir hat bei dem Film wirklich alles gefallen. Also es ist schwierig und bei den negativen Sachen, ja, hab ich nix. Es tut mir leid, diesmal bin ich da total pragmatisch. Also mir hat alles gefallen und nix nicht gefallen. Es tut mir leid.
Was?
Ja. Das kann ich gar nicht sagen. Jo, wirklich. Also es ist
nicht einmal mehr Monster-Action irgendwie.
Nein, gar nicht. Das passt so. Ich brauch da nicht mehr. Es ist man muss da ein bisschen reinkommen zuerst. Ich habe an The Witch zum Beispiel im Fantasy Filmfest gesehen, 2015 oder 16. Der hat mich total überfordert. Also der Trailer hat mir einen zweiten Conjuring oder so, oder Insidious-Richtung hat mir der versprochen. Und ich bin da rein ins Kino und habe mir gedacht, jetzt kommt ein Jumpscare-Fest hoch 8. Und was war? Nix. Es war nicht einmal annähernd das, was der Trailer versprochen hat. Und ich bin auch vom Kino raus und habe mir gedacht, ich weiß nicht, was ich jetzt von dem Teil halten soll. Ich bin dann auch nochmal wirklich bei uns in Plattling ins Kino und habe mir dann nochmal auf Deutsch angeschaut. Und dann ist bei mir erst der Knopf aufgegangen. Und ich habe dann wirklich auf diese meine Liebe für solche Filme entwickelt, die wo wirklich nicht alles sie von Haus aus vorkauen, die ein wenig fordern an Zuschauer, die wo nicht nur mit Effekte überladen sind, die wo nicht nur auf Jumpscares setzen, das ist einfach einmal was anderes, was Frisches, was Nice mag ich nicht sagen, weil, wie gesagt, hat ja auch Filme gegeben wie der Exorzist zum Beispiel, der war ja ähnlich funktioniert und ich bin da genau in meinem Element, das ist genau mein Genre, genau mein Film, genau mein Regisseur. So stelle ich mir das vor.
Das heißt, Robert Eggers hätte in dir einen Freund gefunden.
Auf jeden Fall. Robert Eggers und ein Ari Aster, das werden meine zwei dicken Spätzchen. Ja, da bin ich leider weg. Und wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, was sage ich denn dann wegen Monster-Action und so? Ich meine, ihr hättet natürlich bei mir 5 Sterne gekriegt, wenn im Hintergrund der Godzilla nur auf einmal auftaucht war.
Oder zumindest der Cthulhu, wenn wir schon beim Lovecraft sind, oder?
Ja, oder halt beide, die dann gegeneinander kämpfen.
Und Regie dann Roland Emmerich. Das Finale hat dann Roland Emmerich inszeniert.
Genau, richtig. Dann kennen wir nur die Aliens. Ich muss auch sagen, ich tue mir wahnsinnig schwer, irgendwas Negatives zu finden, weil der Film ist für mich ein Kunstwerk. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, allein schon dieses Bildformat, das Schwarz-Weiße, die Darstellung, einfach grandios. Deswegen, ich würde es jedem empfehlen, sie das mal anzuschauen. Man muss halt sie auf das auch drauf einlassen. Also, wenn man jetzt, ja, mehr oder weniger einfach nur Bock hat, sie berieseln zu lassen, dann, ja, gibt's euch irgendwas anderes. Aber The Lighthouse ist wirklich ein Kunstwerk, wo ich sage, ich bin froh, dass solche Filme entstehen. Weil das sagt einem nochmal, okay, das im Kino zum sehen, lohnt sie, das zum Finanzieren, lohnt sie. Und da mal Schauspieler so richtig aus sich rausgehen zum lassen, sehen, ist super. Also wirklich Hut ab vor beiden, vor allem vom Mr. Defoe. Grandioses Schauspiel. Wirklich richtig, richtig geil. Damit mir aber was Negatives sagen. So, jetzt bist du bestimmt gespannt, mit ja, was für ein Schmarrn jetzt.
Haus raus.
Ja, es gibt eine mythische Figur. Wir wollen das natürlich nicht spoilern, wen diese Dame darstellt. Aber die Darstellerin heißt Valeria Karaman, ist eine moldawische Schauspielerin, bisher nur in der Leuchtturm vorgekommen. Und die Frau kann anscheinend zumindest, wenn man ihren Instagram-Account anschaut, nicht lachen. die hat da, weiß ich nicht, 2000 Bilder oder so drin und auf keinem einzigen dieser Bilder lacht die. Da muss ich dazu aber sagen, echt toll, junge Dame, dass man so konstant immer den gleichen Blick drauf haben kann. Vor allem, das schaut immer so aus, als wenn ihr Mund komplett senkrecht war. Also die Frau ist strange. Also hätten sie da nicht irgendein anderes Model gefunden oder irgendeine andere Schauspielerin, die diese mystische Figur darstellen kann. Also die hätten sie austauschen können. Ansonsten, Film ist wirklich top.
Okay. Nein, ich fand da gerade, das stimmt schon, sie hat einen sehr kaukasischen Look und ich finde das eigentlich sehr passend für das Ganze. Also Hobby, ziemlich gute Wahl am Cast gefunden, muss ich sagen. Also ich fand die schon, weil es also irgendwie also ja, nicht so, dass die typische Schönheit ist irgendwie. Sie hat schon ein wenig so, wie soll ich sagen, keinen herkömmlichen Schönheiten-Look. Habe ich eigentlich schon cool gefunden.
Naja, sie kann schon mal ein bisschen mehr essen.
Ja, das sowieso. Das haben wir die Models allgemein so an sich. Dass die ja mal ein Schnitzel verdrängen kann.
Ja, doch, stimmt, da steht sie, so ein Model. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Wunderschöne Frau, wirklich die richtig tolle Lächeln. Du musst nichts
sagen, Himmelswind, das sagt jeder wieder anders.
Nein, ich nehme sie nicht zurück.
Der eine mag es feist, der andere dünn. Wurscht.
Das meine ich nicht. Nein, ich glaube, nur mal ein anderes Model, dann wäre der Film noch besser. Da die sogar meine 5 Sterne hergeben, aber nur, wenn es das ändert. Ansonsten warte ich auf den Godzilla oder auf den Cthulhu, die im Hintergrund kämpfen. Aber der Film ist mit 4,5 Sternen bei mir trotzdem was zum Empfehlen und hat bei mir auch trotzdem ein Herz bekommen.
Schön, schön. Und vielleicht ist ja in Lighthouse 2 dann die finale Kampfszene zwischen die Titanen. Wer weiß.
Echt? Lighthouse 2, jetzt erst.
Leuchtet an einem anderen Tag.
Ja, genau.
Dann leiten wir einfach da die Song, wenn wir gerade so gut drauf sind, zu unserem Triple Threat.
Ah ja, stimmt. Das haben wir ja auch noch.
Komm, wir schauen es aus, haben Titten dabei.
Oh ja.
Haben wir mir Trompeten dabei?
Boah, schwer. Nein, ich glaube, man sieht
es. Gerade nicht.
Nein, gerade nicht, aber man sieht auf jeden Fall nackerte Männer. Das schon. Ja,
und ein Popo. Ein Popo.
Ein Popo.
Popo, ja. Sagt man. Und sagt man tote Tiere?
Ja.
Ja, ist eine der coolsten Szenen im ganzen Film. Soweit. Also, nur das rentiert sich schon. Hat sich den Film rein. Das ist Wahnsinn.
Ja, vielleicht aber zusätzlich nochmal der Kommentar, schaut's denn eigentlich vielleicht nicht unbedingt mit Peter Leuten oder so. Und ich habe mir das Making-of angeschaut, also ganz, ich gehe stark davor aus, obwohl sie erwähnt haben, dass alle Tiere da drin echt sind, dass das, was mit dem Viech da passiert, Puppen war oder
ja, so. Ja, hundertprozentig.
Oder halt dann ein sehr altes und krankes Tier.
Das war quasi Euthanasie, oder?
Ja, nein, ist nicht lustig, leid.
Gar nicht. Aber die Szene ist beeindruckend.
Ja, das schon. Also, wie schon gesagt, Leuchtturm ist gleich Kunstwerk, anschauen. Und ansonsten, was nur Kunstwerk ist, ist natürlich unser Podcast. den weiterhin fleißig anhören, liken, teilen, abonnieren. Wir sind jetzt nicht nur auf Steady unterwegs, sondern wir pflegen auch fleißig unseren YouTube-Account. Also es gibt noch viel mehr Kanäle, wo ihr euch austoben könnt. Nicht zu vergessen natürlich auch iTunes, wo ihr uns 5 Sterne geben könnt. Ja, in der nächsten Folge vielleicht dann einmal wieder der Kani dabei, wenn er Bock hat, dass es sie ja auf unser Niveau herablässt.
Wenn er wieder vom Leuchtturm zurück ist, vielleicht redet sie wieder mal.
Ja, wann sind wir Schichtwechsel? Alle 2 Wochen.
Ja, genau. Also dann nächste Woche wieder.
Ja, okay. Bin ja gespannt, über was wir dann reden. Genau. Ja, ansonsten, möchtest du unseren lieben Hörern nur irgendwas mitgeben auf dem Weg?
Na, eigentlich nicht. Macht's es gut, bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Bis dann beim besten Podcast der Welt.